Dein Name werde geheiligt. So betete Jesus im Vater unser. Doch was bedeutet das? Frisch Verliebte haben besonders Freude daran, den Namen des oder der Geliebten in den Mund zu nehmen. Wie muss da der Name der Person, der Name des allmächtigen Gottes erst unter die Haut gehen? Mose sprach zu Israel: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Liebst du deinen Herrn, so wie es hier steht, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft? Dann liebst du sicher auch seinen Namen. Eine Art, wie ich Karin, meiner Frau, Liebe zeigen kann, ist, wenn ich ihr Aufmerksamkeit schenke. Das heißt, ich höre ihr zu. Ich versuche es, ihr zuzuhören, wenn ich aus der Schule komme. Ihr Zeit zu geben und einfach Anteil zu nehmen an dem, was sie erlebt hat, was sie beschäftigt. Wenn ich gemeinsam mit ihr Zeit verbringe, das ist ihr wichtig. Karin möchte nicht nur Küsse und Komplimente von mir, sondern sie will auch meine Aufmerksamkeit. Und das gilt natürlich genauso umgekehrt. Auch ich wünsche mir das natürlich, ganz klar. Und wenn wir uns gegenseitig diese Aufmerksamkeit schenken, dann ist das Ausdruck unserer Liebe. Und genau das Gleiche gilt für Gott. Anbetung heißt, ich schenke Gott meine Aufmerksamkeit. Fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vater, verherrliche deinen Namen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Doch wie heißt mein Gott eigentlich? In vielen Sprachen sind Namen Charakterbeschreibung. Und so auch im Hebräischen. Deshalb hat der Messias gesagt: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht und ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gottes Name ist so geheimnisumwoben und umstritten, dass die Bibelübersetzer oft gar nicht den Versuch gemacht haben, ihn wiederzugeben. Die meisten deutschen Bibelübersetzer schreiben statt des Namens einfach Herr in Großbuchstaben, um anzudeuten, dass hier im Hebräischen der Gottesname steht. Hat Gott vielleicht Feinde, die ein Interesse daran haben könnten, seinen Namen mit einem Netz von Fragezeichen zu verhüllen? Oder schlimmer noch, verdunkelt der Streit um Gottes Namen die Erkenntnis, dass dieser Name von Frieden spricht, von Liebe und Barmherzigkeit, Freude, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Reinheit? Gott sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und deshalb erwiderte Mose im Gegenzug: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten, du kennst mich so gut, dass ich dich auch so mal richtig kennenlernen will. Darauf erwidert Gott: In Ordnung. Ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Wo hier in der Bibel Herr steht, da steht im Hebräischen in Wirklichkeit Gottes Name. Ja, lieber Gott, wie heißt du denn nun? Wenn ich dich lieben soll, möchte ich das auch gerne wissen. Denn hast du denn nicht über mich gesagt, er liebt mich, darum will ich ihn erretten, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zur Ehre bringen, ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Überschrift der Predigt: Unseren Vater neu entdecken. Geheiligt werde dein Name. Unseren Vater neu entdecken. Bevor wir auf Entdeckungsreise gehen, möchte ich nochmal mit uns beten. Und dafür möchte ich dir Danke sagen, du großer, allmächtiger Gott, dass du lebst, dass du erfahrbar bist. Und du bist unser Vater geworden durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir wollen jetzt einfach erkennen und erleben, wer du bist und was es heißt, deinen Namen zu heiligen. Amen. Unseren Vater neu entdecken, geheiligt werde dein Name. Im August 2011, also 2011, besuchte der schwedische König Carl Gustav mit seiner Frau ein Gasthaus in Ladenburg bei Heidelberg, dem Geburtsort der Königin Silvia. Ohne zu wissen, dass das königliche Hoheiten ihr Restaurant betreten hatten, wies die Wirtin das Königspaar ab, weil es keinen freien Tisch mehr gab. Silvia und Carl Gustav speisten dann in einer Pizzeria am Marktplatz von Ladenburg. Als die Wirtin später gefragt wurde, wie die dazu kommen konnte, meinte sie: Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Illustrierte zu lesen. Ich habe die Königin nicht erkannt, als sie mich nach einem Tisch fragte. Eine Geschichte zum Schmunzeln, aber mit tiefer Wahrheit. Die Wirtin begegnete dem Königspaar nicht mit entsprechender Ehrerbietung, weil sie sie nicht erkannt hat. Kann es uns genauso gehen mit Jesus? Kann es uns genauso gehen mit dem himmlischen Vater, mit dem Heiligen Geist? Dass, wenn sie in unser Leben treten, wir sie gar nicht erkennen? Jesus lehrt uns im Vater unser: Geheiligt werde dein Name. Was heißt heiligen? Ihm alle Ehrerbietung zu erweisen. Den ihm allein zustehenden Platz in unserem Leben erkennen und einräumen. Ihn nicht verpassen. Deswegen die Frage an dich, an mich: Wie kann ich ihn verherrlichen? Ihm den Platz geben, der ihm zusteht. Ihn nicht verpassen. Unseren Vater neu entdecken, geheiligt werde dein Name. 3 Punkte. Der erste Punkt: Lass dir neu aufschließen, wer und wie er ist. Lass dir neu aufschließen, wer und wie er ist. Geheiligt werde dein Name. Ich muss wissen, wer er ist. In den 10 Geboten heißt es: Du sollst den Herrn, den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das heißt, wer den Namen Gottes missbraucht, missbraucht seine Güte. Der Schweizer Theologe Walter Lüthi hat einmal gesagt, und nun ist es nicht auszusprechen, was Gottes heiliger Name trotz dieser seiner Warnung hier auf Erden auszustehen hat. Es ist die reinste Leidensgeschichte um diesen seinen Namen. Man bekommt etwa einmal ein Geldstück zu Gesicht, das durch die vielen Finger, durch die es schon gehen musste, völlig abgegriffen und bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist. Und nun, Geldstücke kann man nach Belieben wieder einsabeln, aber welch eine abgegriffene Münze ist doch der Name Gottes unter uns Frommen geworden. Worte, die so ein bisschen mich wachrütteln sollen. Ein Name verkörpert drei Eigenschaften einer Person. Sein Ansehen, seinen Charakter, seine Autorität. Man würde denken, dass so etwas gar nicht gesagt werden müsste. Etwas so Heiliges wie Gott missbraucht man doch nicht. Der katholische Theologe und Autor Lothar Zenetti hat sich mal neben eine Telefonzelle gestellt. Also ist schon ein paar Jahre her. Kennen wir ja heute gar nicht mehr. Und mitprotokolliert, was dort gesprochen wurde. Er hat das alltägliche Reden an Gott genannt und dieses Protokoll hört sich dann so an. Ach Gott, du brauchst mir gar nichts zu erzählen. Allmächtiger, was sagt denn da dein Chef? Um Gottes Willen, sag es niemand weiter. Du lieber Gott, jetzt ist es schon 3:30. Mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Na, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie du. Weiß Gott, der bringt mich wirklich noch ins Grab. Mein Gott, sei doch nicht immer so empfindlich. Ach Gott, so war es wirklich nicht gemeint. Du lieber Gott, du hältst mich wohl für dämlich. Jetzt hör um Gottes Willen endlich damit auf. Das kennen wir ja, dass Gott auf diese Weise angerufen wird. Aber wenn man genau hinhört, ist er eigentlich gar nicht gemeint. Man missbraucht den Namen Gottes, wenn man permanent den Namen Gottes anruft und ihn nicht meint. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott irgendwann dann gar nicht mehr zuhört. Und das ist schon Strafe genug, denke ich. Wenn einer ständig bei jemand anruft, nennt man das Telefonterror. Aber genau das ist, was sich viele Menschen mit Gott erlauben. Der Name ist etwas sehr Persönliches. Wenn sich jemand über deinen Namen lustig macht, dann beleidigt er dich dadurch. Und ebenso beleidigst du Gott, wenn du seinen Namen in böser Absicht aussprichst, zum Beispiel zum Fluchen. Denn Gott ist gut. Deshalb sollen wir seinem Namen in Ehren halten. Bei Pfarrer Wilhelm Busch habe ich diese Geschichte gelesen. In einem Haus in Essen wollte der Gasmann die Gasuhr ablesen. Er fand sich nicht zurecht und fluchte laut, Gott verdamm ich! Da kam ein alter Mann heraus und fragte, warum beten Sie hier laut? Ich? Beten? Fällt mir gar nicht ein. Ich bete doch nicht. Doch, Sie haben Gott soeben gebeten, Sie zu verdammen. Und ich kann Ihnen sagen, er wird es gewiss erhören. Da erschrak der Gasmann, denn er hatte sich dabei ja nichts gedacht. Also wir sollten ein bisschen vorsichtig sein mit dem, wenn wir Gottes Namen in den Mund nehmen. Jesus betete, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Wer bist du, Herr? Ist das erste und wichtigste Gebot für uns Menschen. Jesus fragte einmal seine Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Welche Antwort gibst du? Weshalb ist diese Antwort wichtig? Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Wenn sie den Herrn der Herrlichkeit erkannt hätten. Zwei Wahrheiten erkennen wir in diesen Versen. Wer Gott, den Vater, auf persönliche Weise erfahren hat, der wird mit Kraft erfüllt. Dass er in allen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt, wirklich standhalten kann, richtig handeln kann und vielleicht auch in dieser Welt Entscheidendes bewegen kann. Und das Zweite, wo wir ihn nur mit getrübten und verzerrten Blick sehen, stehen wir in der Gefahr, gegen ihn zu handeln. Also die Frage, wer ist er? Schauen wir mal, welche Informationen die Bibel gibt. Er ist Schöpfer, Erhalter, Vollender dieser Welt, deines Lebens. Er ist der König aller Könige. Der König, der allein in Recht, Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit regiert. Die Majestät, vor dessen Herrlichkeit der Teufel und alle seine Dämonen zittern. Derjenige, der mit einem Hauch dem Antichristen für immer ein Ende machen wird. Gott ist ein verzehrendes Feuer, der einzig wahre, absolut vertrauenswürdige, liebevolle Vater. Erfahrungen mit unseren Eltern und Autoritätspersonen prägen unser Bild von Gott, dem Vater. Wir machen Negativerfahrungen. Verletzungen, Demütigungen durch den eigenen Vater, den wir vielleicht nur abwesend, aggressiv, missbrauchend erlebt haben. Verletzungen von Menschen oder durch Menschen führen dazu, dass wir keine Nähe mehr zulassen. Stumpfes Gewissen, dass alle Impulse des Geistes Gottes, der ja Sünde aufdeckt, ignoriert wird. Und Gewöhnung an Distanz, weil es uns etwas kostet, seine Nähe regelmäßig zu suchen. Aber wir müssen uns mit diesen Negativerfahrungen nicht abfinden. Kerngeschäft des Heiligen Geistes, den uns Jesus ja zur Verfügung gestellt hat, ist es, uns über die Herrlichkeit des Vaters und Jesu die Augen zu öffnen. Derselbe wird mich verherrlichen, heißt es in Johannes 16. Der Heilige Geist kann und will uns den Vater in seiner Herrlichkeit so aufschließen, dass wir ihn als ein absolut vertrauenswürdiges, machtvolles, einzigartig liebendes Gegenüber erfahren. Der Heilige Geist will und kann uns helfen, die zerstörerischen Auswirkungen einer gestörten Vaterbeziehung zu heilen. Frage an dich und mich, willst du diesen himmlischen Vater wirklich kennenlernen? Noch einmal Walter Lüthi. Er sagt, so lasst uns denn rufen, Herr, hilf! Wir entheiligen ja fort und fort deinen Namen und bereiten dir Schande über Schande. Herr, hilf, dass dein Name geheiligt werde. Zwar weiß ich nicht, wer ihn heiligen kann, aber gib, dass er geheiligt werde. Ich selber kann ihn nicht heiligen. Und wie ich sehe, mein Nachbar zur Rechten und zur Linken auch nicht. Aber Herr, hilf, dass dein Name trotzdem geheiligt werde. So kann es passieren Und das geschieht nun tatsächlich unter der Wirkung des Heiligen Geistes, dass diese Bitte einen Gläubigen nicht mehr in Ruhe lässt und anfängt, ihn Tag für Tag wie einen Seufzer zu begleiten, dass alle übrigen Gebete zurücktreten hinter diesem einen: Herr, dass doch nur dein Name geheiligt werde. Ja, was geschieht, wo die Herrlichkeit seines Namens erkannt, seinem Namen vertraut wird? Antwort: die Herrlichkeit und Kraft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes werden erfahrbar. Im Namen Jesu sind unsere Sünden vergeben. Im Namen Jesu erfahren wir Erhörung unserer Gebete. Im Namen Jesu geschieht Befreiung aus Bindungen. Im Namen Jesu kann Heilung von Krankheiten geschehen. Verstehen wir? Das Höchste auf Erden sollte sein, ihn kennenzulernen. Ich komme zum Abschluss des ersten Punktes: Gottes Namen richtig gebrauchen heißt, ihn mit Respekt auszusprechen. Nicht so leichtfertig, wie ich es vorhin gesagt habe. Ihn, Gottes Namen, mit einem ehrenden Lebensstil führen. Seinen Namen in der Not anrufen. Seinen Namen lieben. Seinem Namen vertrauen. Seinen Namen loben. Seinen Namen verkündigen. Seinen Namen respektvoll achten hat eine Verheißung. Malachi 3, Vers 20. Da heißt es: euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gib ihm den Platz, der ihm gebührt. Lass deine Motive reinigen. Geheiligt werde dein Name. Was ist sein Platz in deinem Leben? Welchen Platz nimmt er in deinem Leben ein? Der Psalmist sagt: nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Was heißt das? Lass ihn die absolute Nummer eins in deinem Leben sein. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann bedeutet das: mach uns fähig, dir den absolut ersten Platz in deinem Leben einzuräumen, der dir gemäß seinem Wesen überall und immer zukommt, der ihm gebührt. Also, ihm gebührt es, dass er die Nummer eins in deinem Leben ist. Willst du das? Bist du bereit dazu? Kraftloses Christsein ohne machtvolles Wirken Gottes hat immer zuerst damit zu tun, dass ihm der ihm allein gebührende Platz verweigert wird. Vor Jahren gab es eine Grafik von Campus für Christus zur Frage: wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Ist es das Ego? Ist es dein Ich? Oder ist es das Kreuz? Ist es Jesus? Das zweite: setze die Ehre des Vaters über alles. In Philipper 1, Vers 20 sagt Paulus: Christus werde verherrlicht an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Das war das Lebensmotto von Paulus. Er strebte danach, das zu erfüllen. Ob er nun im Gefängnis war, ob sein Einfluss vielleicht nicht so groß war, im Leben oder Sterben. Er gab seinem Herrn die Ehre.
und sagst du dir, naja, wenn es mir gut geht, ist das nicht das Problem. Aber wenn da an einigen Stellschrauben in deinem Leben etwas verändert wird, dass also es nicht mehr so gut läuft, wenn du vielleicht ausgegrenzt wirst, wenn du abgelehnt wirst, bösartig behandelt wirst, überfordert bist, kämpfen musst, steht dann nicht häufig die eigene Ehre im Vordergrund? Wir ertragen Gesichtsverlust oder Niederlagen doch relativ schwer nur. Gottes Geist kann uns beistehen, dass wir auch in Ablehnung und Niederlagen ihn ehren und sagen können, Hauptsache, ich verunehre seinen Namen nicht. Alles andere, ich sag's mal so platt, ist Schnullibulli. Wenn wir seinen Namen tragen, haben wir eine große Verantwortung, uns nicht daneben zu benehmen und dadurch seinen Namen zu entehren. Das Verhalten von Christen, die seinen Namen Unehre bereiten, hat beigetragen dazu, dass viele mit Gott eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Denn so wie der will ich nicht sein. Und das Dritte, lass deine innersten Motive von Gottes Geist durchleuchten. Und da gibt es ja in dem Psalmen diese schöne Stelle im Psalm 139, 23 und 34. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Oft ist es ja so, dass wir unsere Motive selber noch nicht mal kennen. Aber sie sind sehr entscheidend. Der heilige Gott duldet keine Sünde. Wer betet, dein Name werde geheiligt, sagt auch, reinige meine Motive. Ob Eigensucht, Stolz, Ehrsucht oder Gott gebrauchen für eigene Zwecke. Ich merke bei mir, wir brauchen geöffnete Augen, um unsere falschen Motive zu erkennen. Das Tolle ist, Jesus bietet dir und mir eine Augensalbe an. Die brauchen wir bloß auf unsere Augen streichen. Und die Konsequenz, die Folge ist die, dass wir unsere Motive erkennen. In Offenbarung 3, Vers 18 heißt es, ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Du sagst vielleicht, ach, ich weiß um meine falschen Motive, ich schaffe es einfach nicht. Was, wenn ich meine falschen Motive innerlich zerschlagen, traurig mache, was soll ich denn da machen? Und das Tolle ist, Hebräer 4, Vers 15 und 16 sagt unser Herr, sagt der Paulus vermutlich, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wo wir falsche Motive, unser Sitzen auf seinem Thron zugeben, will und kann seine Gnade uns reinigen. Du darfst vor dem Thron der Gnade knien und Reinigung und Aufrichten empfangen. Ne, der schönste Vers der Bibel für mich, 1. Johannes 1, Vers 9. So wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Gewaltig. Was haben wir für einen Herrn, der uns Sünden vergibt? Wir dürfen vor seinen Thron treten und dürfen Vergebung abholen, mitnehmen. Gottes Geist will uns sehend machen, falsche Motive zu erkennen und wo wir sehend werden, wird das dritte Raum gewinnen. Nämlich, nimm deinen Platz vor ihm ein, lerne ihn mit deinem ganzen Leben anzubeten. Geheiligt werde dein Name. Wo ist mein Platz? Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Da heißt es beständig, also nicht dann, wenn es dir nur gut geht. Beständig. Das heißt auch zu Zeiten, wo Dinge nicht so laufen, wie du dir das wünschst, wo vielleicht Krankheit, unüberwindbare Mauern uns lähmen, wo wir möglicherweise gar keine Lust haben, keine Motivation haben, ihn zu ehren. Da möchte der Herr, dass wir ihm trotz allem vertrauen. Dass wir ihn auch in seinen Möglichkeiten, in diesen für uns Unmöglichkeiten preisen können. Und Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern ein Überwältigtsein von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Eine Haltung, die tief im Innersten weiß, ohne Gott bin ich nichts, er ist alles. Ohne Gott bin ich nichts, er ist alles. Es hat mal jemand gesagt, wenn ein Mensch aufhört, Gott anzubeten, dann stoppt er das Kennenlernen von Gott. Wenn ein Mensch aufhört, Gott anzubeten, dann stoppt er das Kennenlernen von Gott. Echte Anbetung nach dem Vorbild Abrahams. Ihr kennt alle die Geschichte von der Opferung Isaaks. Das ist eine sehr gute Geschichte, um einfach mal zu erkennen, was echte Anbetung ausmacht. Ich will jetzt nicht die Geschichte vorlesen. Ihr kennt die sehr gut, ihr könnt die zu Hause auch nochmal nachlesen. Aber an dieser Geschichte kann man so einiges deutlich machen, was echte Anbetung bedeutet. Ich will das mal kurz skizzieren. Echte Anbetung beginnt da, wo ich mich auf Gott einlasse, wo ich Gott begegnen kann, wo uns Gott begegnen kann, wo wir uns auf ihn einlassen. Ohne die Überzeugung, Gott existiert, ist Realität, kann keine Anbetung stattfinden. Echte Anbetung geschieht, wo ich Gott bedingungslos vertraue und gehorche. Abraham war geprägt von ganz starkem, tiefem Gehorsam. Und von solch einem starken Vertrauen zu Gott, dass er sich auf sein Wort hin aufmachte. Im Vertrauen zu ihm, nach seinem Wort zu leben, das ist echte Anbetung. Alles andere ist Heuchelei. Echte Anbetung geschieht, wo ich mich auf die Begegnung mit Gott vorbereite. Abraham will bereit sein für Anbetung. Er möchte in Gottes Gegenwart nicht noch mit Holzhacken oder Ähnlichem beschäftigt sein, sondern ganz für Gott da sein. Und so gilt es auch für uns, alles abzulegen und uns auf die Begegnung mit dem heiligen Gott vorzubereiten. Es soll alles beseitigt werden, was irgendwie störend ist. Sünde, Unfriede, Hetze, Erwartungen an Menschen und so weiter. Das lenkt ab. So beginnt die Anbetung vom Sonntagmorgen meist bereits in der inneren Vorbereitung am Samstagabend. Echte Anbetung geschieht, wo ich mich von Hinderlichem trenne, wo ich bereit bin, loszulassen. Wie Abraham seine Knechte hinter sich ließ, so müssen wir auch in der Anbetung alles Irdische hinter uns lassen, damit nichts zwischen uns und Gott steht. Das sind Dinge wie Arbeit, Familie, Finanzen, Hobbys, Sorgen, Krankheit, Angst, Menschenfurcht und so weiter. die uns von Gott, von Anbetung ablenken können. All das ist hier gemeint. Anbetung kann nur zwischen mir und Gott geschehen. Ablenkende Gedanken oder Personen sollten wir dann entschlossen beiseite schieben. Wahre Anbetung beinhaltet immer das Zurücklassen des Alltags. Echte Anbetung geschieht, wo ich Opfer bringe, ganz Hingabe. Abraham war bereit, das Wertvollste, das Wichtigste, auf das er ja Jahrzehnte gewartet hatte, loszulassen, zu geben. Das ist wahrhaft Anbetung. Gott wird sicherlich uns nie bitten, unser Kind zu opfern. Aber vielleicht ein übertragenes Lieblingskind. Woran hängst du dein Herz? Was ist dein Wichtigstes? Echte Anbetung lässt mich Gott erleben. Da, wo wir uns ganz Gottes Abhängigkeit überlassen, da begegnet uns der lebendige Gott und greift in unser Leben ein. Und das letzte, echte Anbetung, wird mir und anderen zum Segen. Gott gab Abraham zuerst seinen Sohn zurück, den er Gott ganz hingegeben hatte, und dann eine erneute Bestätigung der Verheißung seines Segens. Menschen der Anbetung sind Gesegnete. Gewaltig. Deswegen die Frage, was hindert dich an der echten Anbetung? Ich möchte jetzt noch so ein paar praktische Sachen versuchen anzureißen. Ich kann es nur anreißen. Nämlich Anbetung ganz praktisch im Alltag. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist sicherlich ein sehr guter Weg. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wie kann das funktionieren? Wie können wir Wurzeln schlagen in unserem Herrn? Ich möchte einige Wurzeln der Anbetung kurz skizzieren. Die Herrschaft Jesu. Erste Priorität: Jesus ist Herr. Das heißt, die Autorität Jesu anerkennen. Gottes Absicht mit den Menschen ist, aus Rebellen, aus Ablehner Anbeter zu machen. Ein reines Gewissen. In der Bergpredigt heißt es in den Seligpreisungen, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Anbetung bleibt eine leere Form für denjenigen, der bitter, grollend oder ärgerlich ist oder irgendeine Sünde, an irgendeiner Sünde festhält und sich dann natürlich mit einem schlechten Gewissen herumplagt. Was hindert mich? Was muss ich in Ordnung bringen? Ganz wichtige Sache, Freiraum für den Heiligen Geist. Wir müssen das Wirken und die Führung des Heiligen Geistes anerkennen, suchen und annehmen. Andernfalls bleiben wir in unseren traditionellen religiösen Formen gefangen. Er, der Heilige Geist, hat die Aufgabe, uns in die Wahrheit zu führen. Uns soll ein Licht aufgehen. Der Schöpfer des Universums will in uns wohnen. Der Heilige Geist spricht zu uns, gibt uns Gedanken, Ideen, wenn wir offen sind für sein Wirken. Lebensstil der Vergebung. Ganz wichtige Sache. Mangelnde Bereitschaft zur Vergebung schafft Bitterkeit. Und das ist wie Unkraut in unserem Garten. Dieses Unkraut muss ausgerissen werden, damit es Platz für die Wurzeln des Baumes gibt. Wer nicht bereit ist zu vergeben, wird hart und ausgetrocknet. Neues Gottesbild wachsen lassen. Je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr wollen wir ihn anbeten. Wie kann unsere Vorstellung von Gott wachsen? Dazu ein paar Anregungen. achte darauf, dass du gute Lehre und Predigten über Gott und seinen Charakter hörst. Höre älteren Christen zu, die Gott schon länger und besser kennen als du. Höre zu, wie sie mit Gott reden. Sei Leuten nahe, die ein Beispiel für dich sein können, die ein Vorbild sein können. Lese gute Biografien von Männern und Frauen Gottes, die Gott gesucht haben. Wie sind sie Gott begegnet? Solche Bücher können dein Denken prägen, dich hungriger machen, Gott mehr und mehr kennenzulernen. Eigenes Bibelstudium mit einer Konkordanz. Studiere Gottes Eigenschaften, sinne darüber nach. Suche zum Beispiel zu der Aussage, Gott ist treu, alle Verse heraus, die in der Bibel stehen. Lese und singe alte Choräle. Die haben eine unheimliche, tiefe Aussage. Negatives Denken und Reden ablegen. Manche sehen eine Möglichkeit in jeder Schwierigkeit und andere sehen eine Schwierigkeit in jeder Möglichkeit. Wie denkt Gott? Eine negative Person hat negative Auswirkungen auf eine Gruppe. Wir müssen ehrlich sein. Aber Gott will den Stachel aus unseren Worten, aus unserem Denken wegnehmen. Negatives Denken und Reden sind wie der saure Regen, der auf die Erde fällt und die Wurzeln der Pflanze zerstört. Die Antwort auf negatives Reden ist, dass wir einen Lebensstil der Dankbarkeit pflegen und Korrektur annehmen, wo nötig ist. Gute Beziehungen pflegen. Die Bibel sagt, dass wir die Beziehung und Liebe zu Gott nicht trennen können von der Liebe zu anderen um uns herum. In der Haltung von Demut, Offenheit und Ehrlichkeit untereinander öffnen wir uns, um wahre Anbeter zu werden. Wir sollen keine Menschen sein, die sich abkapseln. Wenn wir nur unsere persönliche Beziehung zu Gott pflegen, aber dann keine gute Beziehung zu unseren Mitmenschen haben, dann stimmt da etwas nicht. Geben üben. Geben und Anbetung sind nicht voneinander zu trennen. Gott anzubeten bedeutet konkret, mich ihm hinzugeben. Das bedeutet, dass ich mein Leben öffne und Gott zur Verfügung stelle und sein Leben und seine Hilfe durch mich für andere sichtbar wird. Die Hingabe an Gott können wir nicht trennen von der Bereitschaft, unser Leben an andere hinzugeben. Der Heilige Geist gibt uns hier eine gute Hilfe. Vertrauen in Gott in schwierigen Umständen. Das bedeutet eine Haltung des Vertrauens mitten in den Zweifelssituationen, auf die ich immer wieder erleben werde. In Jeremia 17, Vers 7 heißt es, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Hitze und Dürre werden kommen, weil sie zum Leben gehören. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir unsere Wurzeln ganz tief ausstrecken. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, Gott anzubeten, auch wenn wir unter Druck stehen, wenn wir uns schlecht fühlen, frustriert sind, enttäuscht sind, ängstlich oder verärgert, entwickeln wir unser unterirdisches Wurzelsystem weiter und dehnen uns aus und bekommen Wasser von der Quelle des Heils. Wie entscheiden wir uns beim nächsten Mal, wenn wir solche schwierigen Zeiten erleben? Für David war das klar, ich will den Herrn loben alle Zeit. Zeit investieren. Wenn man wachsen will in der Anbetung, in der Begegnung mit Gott, muss man Zeit investieren, Zeit mit ihm verbringen, Gott suchen, auf ihn warten und auf ihn hören. Willst du lernen, den Namen des Vaters zu heiligen, zu verherrlichen? Dann fokussiere deinen Blick auf ihn und sein unvergleichliches Wesen. Gib ihm den Platz, der ihm gebührt. Nimm deinen Platz vor ihm ein. Lerne ihn von Herzen in deinem ganzen Leben anzubieten. Walter Lüthi nochmal zum Schluss. In einem Bunker in der Nähe Kölns, in welchem eine Zeit lang Verfolgte verborgen sich aufgehalten hatten, wurde nachher die Inschrift an der Wand gefunden. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Ich glaube an die Liebe, auch wenn sie verborgen ist. So hat ein schwer Heimgesuchter den Namen seines Gottes geheiligt. Der Christ aber darf seines Gottes Namen heiligen, indem er bekennt, ich glaube ans Licht, denn Christus ist das Licht in der Finsternis. Ich glaube an Gott, denn er hat in Christus geredet und schweigt nicht. Ich glaube an die Liebe, denn die Liebe ist erschienen am Kreuz. Amen.